Hallo liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute melden wir uns mal wieder in der Dreierkonstellation zurück und ich begrüße unsere Experten Bianca Garloff und Ralf Bach. Hallo.
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 Und ihr da draußen seid natürlich auch herzlich gegrüßt. Abonniert gerne den Kanal hier, um gerade nach der Sommerpause in der Formel 1 oder von der Formel 1 nichts mehr zu verpassen. Und wir haben natürlich ein bisschen was zu besprechen, allen voran aufgrund der Meldung, dass Cadillac jetzt seine Fahrer bestätigt hat für die Saison 2026. Wir haben natürlich lange darauf gehofft, dass es Mick Schumacher wird. Doch das Team setzt auf die reine Erfahrung aus Valtteri Bottas, Sergio Perez. Gemeinsam stellen sie 70 Lebensjahre zur Verfügung. Bianca, ich würde sagen, fangen wir mit dir an. Wie siehst du diese Entscheidung, die das US-Team getroffen hat?
Ja, Cadillac, du hast es ja gesagt, setzt auf sehr viel Erfahrung von Nummer 2-Fahrern. Und ich glaube, in dem Satz kann man das schön zusammenfassen.
Ja, das hast du mal ganz trocken so auf einen Satz runtergebrochen. Ralf, wie siehst du die Entscheidung?
Im Prinzip genauso, wie Biene Meier das gesagt hat. Die sind zusammen 72 Jahre alt. Also Perez und Bottas, beide ausrangiert. Wenn das die Motivation ist, die sich Cadillac vorstellt, ja, dann viel Spaß. Ich meine, es geht ja auch darum, dass ein junger Fahrer, egal ob es Mick Schumacher oder irgendjemand anders war, eher damit leben könnte, dass man erstmal hinterherfährt. Und das ist ja wohl bei Cadillac die Realität, dass die nicht gleich das Feld von hinten aufräumen werden. Und ob die beiden die Geduld haben, das noch mal 1-2 Jahre mitzumachen, das bezweifle ich. Aber das muss Cadillac wissen. Aus deutscher Sicht sehr, sehr schade. Und was Mick Schumacher betrifft, Mund abwischen, gucken, wie es weitergeht und das Kapitel Cadillac zuschlagen, sich nicht demotivieren lassen, weitermachen. Aus deutscher Sicht wäre es natürlich auch medial gut gewesen, nichts gegen Nico Hülkenberg, aber ist jetzt auch etwa in dem Alter, wie es Bottas und Perez sind. Und so perspektivisch hätten wir dann schon eher einen Jüngeren gebraucht, um die Formel 1 in Zukunft auch ein bisschen prickelnd zu halten aus deutscher Sicht. Die Gefahr ist natürlich da, dass wenn Hülkenberg irgendwann aufhört, in Deutschland kein Rennen, kein Fahrer mehr, die Formel 1 nur zur Randerscheinung wird.
Ja, kein deutscher Formel 1-Fahrer, das wäre absolut unvorstellbar natürlich für uns. Bianca, Ralf hat ja gerade schon gesagt, Mund abputzen und weitermachen gilt für Mick Schumacher. Wie macht er denn weiter? Wird es jetzt bei Alpine einfach so weiterlaufen, dass er da fährt? Gab es jetzt auch die Gerüchte, dass er vielleicht zu Cadillac in der WEC wechselt. Was würdest du an Mick Schumacher Stelle machen, aber was siehst du jetzt als logischen Schritt bei ihm?
Naja, also erstmal, wie Ralf sagte, Mund abwischen. Das wird für ihn schon auch ein kleiner Rückschlag, auch mental wieder gewesen sein, weil er natürlich schon auch auf das Cadillac-Cockpit gehofft hat und eben auf das Formel-1-Comeback. Andererseits, bei Alpine in der WEC hat er ja einen Stammplatz, hat da sehr, sehr gute Leistungen dieses Jahr auch gebracht und hat da natürlich die Möglichkeit, weiterhin zu bleiben. Wie wir ja mittlerweile wissen, hat auch das WEC-Cadillac-Team Jota mit dem deutschen Teamchef Dieter Gass auch sehr großes Interesse an ihm. Das könnte eine Alternative sein, wo er innerhalb der Sportwagen-WM hinwechselt. Cadillac dieses Jahr dort sehr konkurrenzfähig gewesen, also könnte auch durchaus eine Steigerung von Alpine dann sein. Andererseits würde ich auch durchaus nochmal so einen Blick zu Alpine in die Formel 1 werfen. Was man da hörte, ist ja, dass Bottas und Perez offenbar Alpine, also Flavio Briatore, dem Chefberater dort einen Korb gegeben haben, weil sie eben zu Cadillac wechseln. Ja, wenn Briatore so unzufrieden ist mit Franco Colapinto, warum dann dort nicht nochmal vorstellig werden sozusagen?
Ja, darüber sprechen wir auch gleich. Alpine generell noch mal ein bisschen zum Fahrermarkt. Kommen wir noch einmal kurz zurück zu Bottas und Perez. Der Teamchef Graham Lone sagt ja selber, sie wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Bei diesem Satz musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ihr auch beide gerade schon gesagt habt, beziehungsweise Bianca, es sind Nummer 2-Fahrer. Wissen die das überhaupt, was es braucht, um erfolgreich zu sein? Bianca.
Was Graham Lone damit natürlich meint, ist, dass beide tatsächlich wissen, wie große, erfolgreiche Teams funktionieren. Ja? Bottas bei Mercedes, Sergio Perez bei Red Bull, die haben erlebt, wie man Weltmeister, wie man Konstrukteursweltmeister wird, wie man einem anderen Fahrer zum Fahrer-WM-Titel verhilft. Also das Wissen haben die beiden natürlich definitiv. Insofern verstehe ich Cadillac da schon. Wenn man Wissen von anderen Teams abziehen will, dann sind die beiden natürlich durchaus, durchaus eine gute Wahl. Andererseits, Ralf hat vorhin gesagt, ob die beiden noch die Geduld haben, dann auch eben darauf zu warten, dass Erfolge sich einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es da um Geduld geht. Für mich geht es da vielmehr darum, sind sie auch noch wirklich motiviert genug? Weil wenn du die ganze Zeit eigentlich nur am Ende des Feldes rumfährst, wir haben das ja schon so ein bisschen bei Bottas und Sauber gesehen, also der war nachher nicht viel besser als Guanyu Zhou. Ist das für ihn mehr dann so ein bisschen Spaß in der Formel 1 rumfahren oder ist es auch wirklich der Wille, das Team voranzubringen? Das wäre eher das, was ich an Cadillacs Stelle hinterfragt hätte. Und wenn man da sich für einen jüngeren Fahrer entschieden hätte, wie zum Beispiel Mick Schumacher, der gemeinsam mit dem Team wachsen kann, ja, der es jetzt erst nach vorne bringt oder ins Mittelfeld bringt und dann später auch noch die Erfolge damit einfahren kann, wäre für mich eher eine langfristig positiv orientierte Strategie gewesen. Aber ja, gut, wer rein Wissen von anderen Teams einkaufen will, der macht mit Bottas und Perez in dem Sinne natürlich nichts falsch.
Ja, klar, da haben sie natürlich schon dann die Erfahrung. Aber selber fahrerisch umzusetzen, Ralf, siehst du da Sieger gehen bei den beiden, beziehungsweise Weltmeister gehen?
Ich bin ein super Fernglasbeobachter, wie die Nummer 1-Piloten in jedem Teams Weltmeister werden. Bottas hat es bei Hamilton gelernt. Perez hat gelernt, dass gegen Verstappen kein Kraut gewachsen ist. Was Bianca sagt, ja, vielleicht hat Bottas ein bisschen mehr mitgekriegt, wie ein Team funktioniert. Ich glaube, Perez war besonders in den letzten 2 Jahren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um viel mitzukriegen, warum Red Bull und Verstappen so überlegen waren. Der war einfach in so einem Tunnel drin, auch psychisch. Und ich glaube, der hat gar nicht so viel mitgekriegt, was es heißt, erfolgreich zu sein, weil er eben mit sich selbst beschäftigt war. Jetzt schauen wir mal, was sie bei Cadillac bewirken können. Da ist eigentlich jetzt schon alles gesagt zu. Und was Graham Lawton betrifft, den Teamchef, der ist für mich ein Papiertiger, der meiner Meinung nach gar nichts zu sagen hat. Ich habe ihn kurz erlebt oder erlebt damals als Teamchef von Jules Bianchi bei Marussia. Er hat da weder positiv noch negativ irgendwie bei mir Eindruck hinterlassen, außer die Sache in Suzuka, als Bianchi den schweren Unfall hatte, wo wir recherchiert haben und rauskam, dass die ihn mit 22 runden alten Regenreifen unter den Bedingungen viel zu schnell haben fahren lassen, also fast Druck gemacht, um im Kampf gegen, ich glaube, Eriksen, Caterham nochmal den zu überholen. Also das Risiko war schon enorm, das, was sie damals dem Bianchi praktisch, wenn auch nicht gesagt, aber zumindest nicht verhindert haben. So ist für mich der Lawton in Erinnerung. Und natürlich als Manager von dem Chinesen Zhu, den er nicht untergebracht hat, wäre auch zu viel des Guten gewesen. Also den nehme ich jetzt nicht so ernst. Ich denke, der Dan Torres ist der Chef dieses Projekts und der hat dann wirklich ganz seriös in Amerika entschieden. Ja, Mick wäre gut gewesen, anderer junger Fahrer auch, aber vielleicht, er vertraut halt jetzt auf die Erfahrung eines Perez plus den Geldern, die Carlos Slim natürlich auch mitgibt, auch wenn Cadillac sagt, sie brauchen das nicht. Sie nehmen es aber gerne mit. Wir reden hier von 20 Millionen Dollar. Und was Bottas betrifft, wir wissen, dass ein Teil seines Managements auch von Toto Wolff gemacht wird und dass der alle Hebel in Bewegung setzt. Das ist schon Gesetz der Serie. Hauptsächlich keinen Deutschen in die Formel einzubringen, sondern seine eigenen Leute. Ich denke, er hat da auch Einfluss genommen, was Bottas betrifft. Ja, das ist so ein bisschen das Fazit, das ich jetzt ziehe.
Ja, da könnt ihr euch gerne jetzt auch mal in diesem Zusammenhang das Video angucken, warum fuhr Vettel eigentlich nie für Mercedes. Da hat Bianca ganz spannende Dinge erzählt. Ja,
Ja, das habe ich auch mir angeguckt. Fand ich sehr interessant.
super. Ihr könnt jetzt da draußen natürlich gerne auch eure Meinung zu der Fahrerwahl in die Kommentare schreiben. Ich sehe es auch schon eigentlich als direkte Kapitulation schon noch vor dem ersten Rennen. Und Ralf, du hattest ja auch letzte Saison erzählt, die Aussage fand ich auch mal wieder spannend, dass selbst bei Sauber damals welche gesagt haben, dass sie davon überzeugt sind, dass die Piloten, die sie haben, also Bottas und so, nicht das Maximum aus dem Auto herausholen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist.
Naja, das war der Chef, der es mir gesagt hat. Das kann man
Ach
ja
so, war der
heute
Chef.
erzählen.
Okay, ja.
Damals hat Andi Seidel ganz klar im privaten Rahmen klargemacht, dass so weder Bottas noch der Su die Fahrer sind, die er sich in der Zukunft vorstellt, weil sie einfach, besonders was Qualifying betrifft, einfach nicht genug bringen. Und er war damals schon überzeugt, dass ein Hülkenberg anstelle der beiden öfters in Q2 und nun sogar Q3 fahren würde mit dem Auto, das sie damals hatten. Und eigentlich hat Hülke diese These ja bestätigt. Was ich damit sagen will, also damals galt Bottas bei Sauber schon als Auslaufmodell. Das muss man so gnadenlos sagen und so war das Image von ihm. Ich finde ihn übrigens einen netten Kerl, der auch Ideen hat und auch mit seinem Nacktkalender mal ein bisschen Würze in die Eintönigkeit der Formel 1 reinbringt. Aber ich weiß nicht, ob in Amerika so ein Nacktkalender unbedingt so eine super Marketingmaßnahme ist, um Cadillacs zu verkaufen. Vielleicht in Las Vegas, aber sonst.
Ja, wer weiß, ne? Ja, also eine
Nee, warte, lass
sehr.
mich da noch mal ganz kurz was zu sagen. Also Ralf sagt das ja richtig. Bottas hat sich ja nach seinem Mercedes aus auch ganz anders positioniert, ist mittlerweile mit seiner Freundin ständig auf dem Fahrrad unterwegs, macht Kalender, hat sich den Bart wachsen lassen, lebt so ein bisschen den Aussie-Style. Aber ich habe so das Gefühl, dass er sportlich nach Mercedes durchaus gebrochen war und das Comeback nie geschafft hat. Also frage ich mich schon, warum Cadillac jetzt ausgerechnet auf ihn setzt. In Finnland Autos verkaufen, glaub daran liegt es jetzt eher nicht. Da muss jemand wirklich gute Argumente vorgebracht haben. Und jetzt kann man auch sagen, an den beiden Fahrern wird es in den ersten 1 oder 2 Jahren vielleicht nicht hapern. Da kommt sowieso drauf an, dass die erstmal ein Auto bauen, was überhaupt mitfahren kann. Ja, aber das ist für mich zu kurz gedacht, weil in dem Moment, wo du ein Auto hast, so wie Sauber, das sieht man dann jetzt ja in den letzten beiden Jahren, was vielleicht an den am Mittelfeld kratzen kann. Und du hast dann aber keine Fahrer, die auch die letzten 2, 3 Zehntel rausholen, dann bleibst du eben ganz hinten, ne? Und befürchte, dass diese Fahrerwahl ihnen durchaus noch auf die Füße fallen wird. Und Sauber hat es ja auch mit Gabriel Bortoleto am Ende auch gezeigt, dass so ein junger Fahrer durchaus auch heutzutage in der Formel 1 relativ schnell mithalten kann, aber eben dann viel mehr Potenzial auch noch hat, sowohl langfristig für das eine Team, als auch eben grundsätzlich sich noch zu entwickeln. Und deswegen weiß ich nicht, so angeblich haben sie sich ja auch gleich auf 2 Jahre festgelegt für beide. Ja. Ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar und auch ein bisschen schade eben für, ja, auch insbesondere natürlich aus deutscher Sicht, die haben wir natürlich immer diese deutsche Brille auf für Mick Schumacher dann, ne? Weil das wäre ja nochmal auch eine schöne Geschichte gewesen und auch für Cadillac Europa eine gute Geschichte gewesen.
Er galt ja.
Ja, und ich muss noch mal was ergänzen. Ich kenne niemanden, der so viele Feinde, ohne dass er was dafür kann, der Formel 1 anscheinend hat, als Mick Schumacher. Ich meine, die Popularität, dieser Legendenstatus seines Vaters, der fällt dem Jungen jetzt wirklich auf die Füße. Besonders was, wenn man England sieht. Michael ist dem Damon Hill um die Ohren gefahren, hat den Johnny Herbert gebrochen und den Martin Brundle. Und das sind alles jetzt mehr oder weniger die Experten von heute, die, wenn sie Mick vor Augen sehen, eigentlich eher seinen Vater sehen. Und dieses negative Image, die Leistung bei Haas hin oder her, das ist schon Wahnsinn, was Mick Schumacher da ertragen muss. Das ist auch nicht fair. Da kann jetzt jeder Schumacher-Hater wieder schreiben, was er will. Das ist mir sowas egal. Es ist einfach nicht fair. Und ich bin der Meinung, ich persönlich bin der Meinung, dass Mick Schumacher die bessere Variante gewesen wäre, aus den Gründen, die wir genannt haben. Und ganz sicher von seiner Entwicklung her, wenn man das in der Langstrecken-WM jetzt sieht und wie das übertragen wird, auch wie das Image innerhalb des Teams und der Teamkollegen ist, glaube ich schon, dass er mindestens die Leistungen eines Bottas oder Perez bringen würde. Da kann man jetzt drüber diskutieren, das ist halt meine Meinung.
Jetzt habt ihr ja auch schon eure Meinung über Bottas und Perez kundgetan. Ist dann trotzdem vielleicht sogar die jetzt geschlossene Cadillac-Tür die erste, die wieder für Mick Schumacher aufgehen könnte? Oder ihr habt auch eben schon Alpine reingeworfen. Bianca, wie ordnest du das ein? Worauf können wir jetzt aus deutscher Sicht hoffen?
Naja, die geschlossene Cadillac-Tür, die aufgehen könnte, die geht ja dann frühestens in 2 Jahren wieder auf. Wurde ja zwischenzeitlich schon mal ins Spiel gebracht, dass Mick dort auch eine Reservefahrerrolle übernehmen könnte, parallel eben zum Engagement in der WEC dann. Das ist natürlich was, wo man jetzt auch drüber nachdenken könnte. Aber wie gesagt, ich würde einfach auch nochmal die Alpine-Karte ziehen. Also wenn Flavio Briatore so verzweifelt nach einem Fahrer sucht, warum dann nicht doch nochmal Mick da ins Spiel bringen? Und Ralf hat es ja gerade schon gesagt, Kaum ein Fahrer in der Formel 1 hat so viele Hater wie Mick Schumacher. Dabei sollte er ja eigentlich auch viele Unterstützer haben. Also wenn ich mir das jetzt nochmal alles angucke, wer da so sich befindet in wichtigen Positionen, die ihn auch stützen könnten. Stefano Domenicali, der Formel 1-Chef, der damals ja mit seinem Vater Michael auch zusammengearbeitet hat. Oder auch Toto Wolff, der Mick ja auch schon als Testfahrer hatte und übrigens in den höchsten Tönen von Mick geschwärmt hat. Ja, Alpine fährt in Zukunft mit Mercedes-Motoren. Kann Toto ja vielleicht doch nochmal für einen deutschen Fahrer ein gutes Wörtchen einlegen. Andrea Stella, von dem McLaren-Teamchef hat man ja, wo Mick ja auch Testfahrer war, hat man auch nur Positives gehört. Dann sollen doch jetzt auch nochmal so ein paar Leute einfach ihren positiven Einfluss geltend machen und vielleicht schafft der Junge das ja dann doch noch in die Formel 1, womöglich eben zu Alpine, was übrigens die viel bessere Variante wäre als Cadillac, weil Cadillac wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren erstmal das Schlusslicht sein und Alpine ist da ja auf einem ganz anderen Niveau jetzt schon angekommen. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass das ein No-Brainer ist und dass das klappen wird, aber nochmal, wenn Briatore Colapinto loswerden will, warum nicht nochmal anklopfen an die Tür?
Okay, ja. Einer, der da auch gerade im Rennen ist, aber über den sprechen wir gleich. Eine Frage habe ich noch zu Mick Schumacher. Das hatte ich auch mit Ralf schon ein paar Mal, das Thema. Verpasst Mick so ein bisschen die Chance, sich noch mehr ins Rampenlicht zu bringen, indem er halt in der Serie fährt, in der du dir das Auto mit zwei anderen teilst, die auch, wärst jetzt zum Beispiel keine Indycar-Klasse, wo du halt, wenn du gewinnst, dann steht halt Mick Schumacher hat gewonnen, nicht irgendwie in Alpine mit der Nummer da. Müsste sich da Mick Schumacher nochmal anders positionieren in anderen Serien, Bianca?
Ja, das ist natürlich tatsächlich in der Sportwagen-WM schwierig, da auf sich selbst aufmerksam zu machen, weil, wie du sagst, man immer diese zwei Beifahrer hat. Jeder, der ein bisschen sich auskennt im Motorsport, der sollte mittlerweile sehen, was für einen guten Job Mick da bei Alpine macht. Also als Entschuldigung würde ich das nicht gelten lassen. Ich habe in meiner Karriere als Journalistin aber auch gelernt, selbst in der Formel 1, dass die dort Verantwortlichen, meist ja Teamchefs, tatsächlich überhaupt nicht wirklich, also noch nicht mal in der Formel 1 den Überblick haben, welcher Fahrer wirklich wie gut ist. Wie sollen sie das dann in der WEC haben, mit der sie sich ja wahrscheinlich viel weniger befassen. Deswegen hast du da natürlich grundsätzlich schon recht. Aber wo kann Mick sich denn mehr ins Rampenlicht fahren? DTM ist meiner Meinung nach zu unwichtig mittlerweile geworden. Außerdem sind es GT3-Autos. Da ist es sehr, sehr schwer, überhaupt einen Unterschied zu machen. Bist abhängig von der BOP und so weiter und so fort. Also eigentlich, also in die Formel 2 muss er jetzt auch nicht zurück, da ist er ja schon Champion. Übrigens
das
auch
darf
Dinge,
er gar
die
nicht, ne?
Wir.
Gott, Champion darfst du gleich mehr antreten, oder? War das nicht?
Ja,
mal?
Darfst du nicht, aber also braucht er ja auch nicht. Also
ja.
Du darfst auch deinen Titel gar nicht verteidigen. Aber was ich sagen wollte, das vergessen ja auch alle ständig. Der ist Formel 3-Meister, der ist Formel 2-Meister. Also hat ja auch durchaus seine Erfolge gehabt. Also das heißt, der einzige Weg, um wirklich auf sich aufmerksam zu machen, wäre nach Amerika in die Indycar-Serie. Aber oft ist es auch so, wenn du da erstmal bist und dann nicht gerade viermal in Folge Meister wirst, bist du auch raus aus den europäischen Augen und Sinnen sozusagen. Also in Sachen Alpine oder Cadillac macht es natürlich schon Sinn, in der WEC zu bleiben bei einer dieser beiden Marken, weil gerade die beiden sollten dann ja schon sehen, was für fahrerisches Potenzial sie in ihren eigenen Werksteams dann auch haben. Insofern würde ich da schon raten, nicht den Blick über den großen Teich schweifen zu lassen, sondern durchaus in der Sportwagen-WM zu bleiben. Und auch nicht vergessen, so ein Sieg in Le Mans, der ja dann durchaus auch nochmal möglich ist, hat auch Reiz. Nico Hülkenberg 2015 mit Porsche in Le Mans gewonnen, war auch einer der Grundsteine dafür, dass er immer noch in der Formel 1 ist und wo er eben zeigen konnte, wie gut er überhaupt ist. Ne? Also insofern ist die WEC da schon keine so schlechte Rennserie.
Kannst du das unterstreichen, Ralf, oder würdest du den Sprung über den großen Teich eher wagen?
Mick hat überhaupt keine Wahl im Moment, außer das WEC-Programm zu fahren. Da gibt es halt nun mal die Regeln, dass du mit zwei anderen fährst. Das heißt, dass er sich das bewusst falsch ausgesucht hat, das kann man so nicht sagen. Und ob bei Cadillac nochmal eine Tür aufgeht, das war die andere Frage. Für mich ist im Moment Cadillac eine geschlossene Abteilung, was Mick betrifft. Er muss jetzt erstmal gucken, was das Beste für seine Karriere momentan ist. Er ist noch jung genug, um trotzdem nicht die Formel 1 ganz außer Acht zu lassen. Aber er sollte vernünftigerweise jetzt erstmal das machen, wo er sicher ist. Das ist nun mal Alpine, das ist vielleicht innerhalb der WEC Cadillac und gucken, da die Brücke zu schlagen. Aber ich bin da schon ganz bei Bianca. Ich finde die Alpine-Variante jetzt gar nicht so schlecht, wo er sowieso einen Fürsprecher hat, das weiß ich bei Alpine. Der ehemalige, der Briatore-Vorgänger von mir, der jetzt das WEC-Programm leitet, ist ein großer Fan von Mick. Der ist leider zum falschen Zeitpunkt ein bisschen zu früh abgelöst worden, weil ich glaube, sonst hätte nicht Colapinto Pinto das Auto gekriegt damals, sondern Mick Schumacher. So habe ich das verstanden. Wenn der noch ein bisschen länger geblieben wäre, hätte er Mick in das Auto gesetzt. Und wie gesagt, der ist ja immer noch da. Und bei Briatore weiß man ja nie, wie der so tickt. Briatore ist Briatore. Also wer glaubt, dem kann man vertrauen, der sollte sich wirklich lieber einen Hund kaufen. Und Andreas Steller, der ist sehr seriös, aber ich glaube, die Testfahrten, die Mick mal für McLaren gemacht hat, die kamen auch bei Steller sehr gut an. Der hat das Potenzial erkannt. Aber McLaren hat zwei super Piloten, dann einen Junior mit dem Alex Dunn, der wirklich auch Potenzial zeigt. Also da ist einfach kein Platz für Mick Schumacher. Und was soll ein Steller machen? Ich glaube nochmal, er kann jetzt einfach nur darauf hoffen, dass vielleicht ein Toto Wolff, wie Bianca sagt, so ein bisschen mal eine Abkehr findet von seinem bisherigen Verhalten, dass er so gezeigt hat, erstmal kommen meine Interessen und dann lange Zeit gar nichts. Und vielleicht sich selbst in der Öffentlichkeit so ein bisschen in Deutschland Denkmal setzt, nachdem er so viel schon kaputt gehauen hat, was Pascal Wehrlein betrifft. Vielleicht geht er mal in sich und denkt, er arbeitet immerhin für einen der größten deutschen Automobilhersteller und entdeckt ein bisschen die deutsche Seele vielleicht doch mal. Ich glaube das zwar nicht, aber manchmal gibt es ja auch noch Wunder.
Also eigentlich könnte man dann sagen, dass Toto Wolff ein bisschen der deutsche Fahrerkiller der Formel 1 ist.
Absolut.
Wir haben schon die Indycar eben reingebracht. Ja, es ist auch durchaus auch eine Serie, in der du dich bewerben kannst für die Formel 1. Alex Palou ist da jetzt gerade in aller Munde in den Medien. Da soll Red Bull Interesse haben, das könnt ihr gleich einmal einordnen. Viermal hat er schon dort die Meisterschaft gewonnen, dieses Jahr auch das Indy 500. Also der marschiert da ordentlich durch. Ralf, was weißt du darüber? Könnte der wirklich der neue Teamkollege von Max Verstappen werden?
Nein, glaube ich nicht. Ich habe so ein bisschen mich rumgehört. Bei Red Bull weiß keiner was davon, dass überhaupt Interesse an Palou besteht. Man vermutet aber, wo die Spekulationen herkommen. Palou hat ein emsiges Management. Emsig heißt aber nicht gut. Emsig heißt, die tun alles dafür, um ihren Fahrer irgendwie in der Öffentlichkeit gut darzustellen. Wir reden hier speziell von Daniel Audetto. Ein altes Schlachtross, der schon bei Ferrari Teamchef war, aber mit allen Wassern auch gewaschen ist, und zwar auch mit trüben Wassern. Und der scheint, so glaubt man bei Red Bull, ein bisschen die Gerüchte mit Palou und Red Bull in die Welt gesetzt zu haben. Also Red Bull weiß nichts davon. Wir haben heute auch eine Geschichte gemacht. Und da glaube ich eher an Alpine. Eher. Weil Briatore Alonso die Nummer, Alonso ist so ein bisschen Mentor von Palou, der hatte wiederum Einfluss auf Briatore. Briatore sucht einen Fahrer, wissen wir ja. Und da wäre Palou schon eine große Nummer, sagen wir mal so, als Superstar in Amerika, den jetzt zu holen. Und das Alter mit 28 hat er ja auch noch, dass er jetzt in den besten Jahren ist. Allein, warum sollte Palou seinen Superstar-Status in Amerika aufgeben, wo er alles hat. Er wird heute schon als einer der besten Indycar-Fahrer aller Zeiten gehandelt. Warum soll er das aufgeben? Um bei Pedelec hinterherzufahren, als, ich sag mal, Pseudo-Amerikaner, der wenigstens Amerika in der Serie gefahren ist, oder bei Alpine? Also ich glaube, da würde er eher ein Verlustgeschäft machen.
Wäre dann jetzt aktuell nach den Gerüchten oder nach der Auffassung auch ein Konkurrent für Mick Schumacher direkt wieder. Bianca, ist das so, wenn du eine Indycar gut abschneidest, wie Ralf schon gesagt hat, diesen Status da aufgeben, wäre das überhaupt so, dass man dann in der Formel 1 genauso gut abschneidet?
Naja, das ist ein No-Brainer, ist das nicht, ne? Es gab auch schon genug Indycar-Fahrer, die in der Formel 1 den Durchbruch dann nicht geschafft haben. Ich denke nur an ja, Alex Zanardi zum Beispiel, der auch als zweifacher Indycar-Champion oder Champ-Car hieß es damals ja noch, nach Deutschland oder nach Europa gekommen ist, zu Williams in die Formel 1 neben Ralf Schumacher und dann gebügelt wurde von Ralf Schumacher und kein Bein auf den Boden gekriegt hat. Also, das ist nicht selbstverständlich. Alex Palou ist aber schon ein sehr guter, sehr besonderer Fahrer. Ralf und ich haben den damals schon in der Formel 3 beobachtet, als er dort fuhr. Da war Ralf, erinnere dich, spät am Abend, ich glaube in Barcelona war es, als wir nochmal ins Formel 3 Monza, ins Formel 3 Fahrerlager gegangen sind, damals zum jungen deutschen Fahrer Marvin Kirchhöfer. Da war das Garagenzelt sozusagen von Palou gegenüber und er war der einzige Fahrer, der auch noch da war und hat sein Auto geputzt.
Ja.
Und
total faszinierend.
Genau, und damals konnte man auch schon auf der Rennstrecke sehen, wie gut er ist. Wir haben ihn immer Palou der Bär genannt.
So, wegen Palou.
Genau, Fernando Alonso hat tatsächlich die Werbetrommel auch damals schon für ihn gerührt. Marc Surer, der ja eng mit Adrian Campos auch verbandelt ist, hat immer schon gesagt, der Palou, der wird mal ein ganz großer. Er hat es aber dann irgendwie nie geschafft, bis er nach Amerika kam, wo er jetzt ja 4 Titel, glaube ich, sogar in Folge geholt hat. Also das machst du nicht, wenn du nicht gut Auto fahren kannst. Aber was Ralf schon gesagt hat, warum sollte er diesen Superstar-Status in Amerika aufgeben? Da müsste schon wirklich gutes Cockpit winken und auch Siegchancen. So, und bei Red Bull, da würde zwar ein gutes Cockpit winken, aber keine Siegchancen, weil neben Max Verstappen würde auch er untergehen, bin ich ganz sicher, weil Verstappen einfach Megatalent ist, was ganz, ganz Besonderes. Da wird auch Palou nicht mithalten können. So, und alles andere ist ein Rückschritt. Alpine wäre für Palou ein Rückschritt und deswegen glaube ich nicht, dass er das macht.
Ralf, da habe ich nochmal eine Frage. Wir haben jetzt 2026 dann dieses komplett neue Reglement, neue Autos, anderes Motorenkonzept. Ist das nicht gerade dann die Chance für einen Indycar-Fahrer, wenn es für alle so eine neue Fahrdynamik in der Formel 1 ist, dann da einzusteigen?
Das ist im Prinzip für alle Fahrer die Chance. Es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Man müsste jetzt mal untersuchen, wie die Indycar sich im Fahrverhalten vielleicht den 26er Autos ähneln. Das kann man aber noch nicht so sagen. Also wenn da eine Ähnlichkeit besteht im Fahrverhalten, dann wäre es auf jeden Fall kein Nachteil. Aber ich ergänze, oder ich gebe Bianca recht, Palou ist einfach gut. Es ist kein Selbstgänger, dass ein amerikanischer Superstar in der Formel 1 Erfolg hat. Sie hat ja schon Namen genannt. Ich komme nur mit dem Superstar von 92, Mike Andretti. Der ging zu McLaren. Michael Andretti wurde von Senna in die Rente geschickt, praktisch. Irgendwie am Ende der Saison, kurz vor Schluss, die letzten 4, 5 Rennen hat Mika Häkkinen ersetzt, weil er einfach nicht auf den grünen Zweig kam. Andererseits ein Jacques Villeneuve, der Indy gewonnen hat, die 500 und die Serie. Der wurde bei Williams ins kalte Wasser geschmissen, natürlich mit immensen Testkilometern und so weiter, aber gleich performt. Jetzt kann man sagen, es war Damon Hill der Teamkollege, aber er ist ja auch 97 gegen Heinz Harald Frentzen erfolgreich gewesen, ist Weltmeister geworden. Also es gibt auch Indycar-Champions, die es schaffen können. Und ich denke, von der ganzen Ausstrahlung und dem Können, das man Palou nachsagen kann, ist er eher ein Villeneuve, der es schaffen könnte.
Übrigens ja auch Montoya, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, der hat es auch geschafft. Weil halt am Ende das Talent entscheidend ist und ich glaube, Jacques Villeneuve hatte das Talent, Montoya hatte das Supertalent auch und ich glaube, Palou hat auch genügend Talent, in der Formel 1 Erfolg zu haben. Und was noch gar keiner auf dem Schirm hat, was ist denn, wenn er noch mal ein Jahr Indycar fährt, noch mal den Titel holt, wer weiß, ist ja nicht so unwahrscheinlich, und dann Alonso bei Aston Martin hinschmeißt und seinen Landsmann dann zu Aston Martin holt. Da sehe ich auch noch eine Chance, dass da eine Herausforderung für Palou wäre. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
Oh ja, das wäre natürlich auch eine Option. Ja, und dann sehen wir mal, was die Zukunft bringt und verabschieden uns für heute, Bianca und Ralf. Danke für eure Zeit, wir melden uns dann demnächst wahrscheinlich mit der Vorschau zum großen Preis von Zandvoort wieder und dann geht's ja dann auch wieder auf der Strecke endlich weiter. Wir freuen uns nach einer 4-wöchigen Pause. Schreibt gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Bis dahin. Ciao.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.